Unser Thema der heutigen Predigt, das heißt König Hiskia, Erweckung durch Heiligung. Erweckung durch Heiligung. Und es gab im 17. Jahrhundert einen englischen Prediger, der sich ernstliche Gedanken über Heiligung machte. Ja, bestimmt nicht nur dieser englische Prediger, inzwischen haben das bestimmt viele Tausend getan, sich ernstliche Gedanken über Heiligung gemacht. Aber dieser Prediger schrieb Folgendes. Er schrieb: Wissen Sie, wer der heiligste Mensch in dieser Welt ist? Es ist nicht derjenige, der am meisten betet und fastet. Es ist auch nicht derjenige, der am meisten Almosen gibt oder mehr als alle anderen für Disziplin, Keuschheit oder Gerechtigkeit bekannt ist, sondern es ist derjenige, der Gott immer dankbar ist, der alles das will, was Gott will, der alles als ein Zeichen der Güte Gottes empfängt und ein Herz hat, das jederzeit bereit ist, Gott dafür zu preisen. Ich fand das eine sehr interessante Aussage für alle, die ernstlich in Heiligung leben wollen. Es ist nicht derjenige, der am meisten betet oder am meisten fastet. Nicht derjenige, der am meisten Almosen gibt oder der am meisten Disziplin übt oder die am meisten Keuschheit übt oder Gerechtigkeit. Nein, es ist derjenige, der Gott immer dankbar ist, der alles das will, was Gott will, der alles als ein Zeichen der Güte Gottes empfängt und ein Herz hat, das jederzeit bereit ist, Gott dafür zu preisen. Das ist etwas Gewaltiges. Die Heiligung, das wissen wir, das ist der Wille Gottes für jeden Gläubigen. Und wir sehen viel Heiligung hier bei Hiskia. Deswegen auch Erweckung durch Heiligung. Was Hiskia hier vorangetrieben hat, ist nichts anderes als Heiligung. Und die Heiligung ist auch Gottes Wille für dich und für mich bis heute. Jedoch verbinden wir die persönliche Heiligung oft sehr schnell mit irgendwelchen Leistungen. Ja, dann, wenn ich heilig leben will, muss ich das tun und. Man verbindet es schnell irgendwie mit einem Leistungschristentum. Dann musst du mehr beten, dann musst du auch fasten, dann musst du auch geben oder noch mehr geben und so weiter. Natürlich möchte unser Herr und Gott all unsere Hingabe, all deine und meine Hingabe. Doch wo fängt alles an? Alles fängt damit an, ob unser Herz all das tun will, was Gott tun will. Und da hat dieser Prediger aus dem 17. Jahrhundert völlig recht. Heiligung fängt damit an, dass wir alles das tun wollen, was Gott will. Und wenn wir dazu bereit sind, dann ergeben sich die anderen Dinge beinahe automatisch. Wenn du das tun willst, was Gott will, dann wirst du dich ihm automatisch mehr hingeben. Dann wirst du automatisch gerne beten und womöglich auch mal fasten. Dann wirst du gerne auch sein Wort lesen, wirst du dich gerne mit seinem Wort auseinandersetzen. Und womöglich wirst du auch gerne geben oder noch mehr geben, je nachdem, um zu seinem Werk beizutragen. Und du wirst auch gerne deine persönlichen Gaben mit in sein Werk einbringen und Schritte mit dem Herrn tun, so wie er es von dir haben will. Und dann ist alles auf einmal kein Zwangsanliegen oder kein Leistungschristentum mehr, sondern es ist freiwillige Sache des Herzens, weil wir ein Verlangen haben, das zu tun, was der Herr will. Und genau das sehen wir ein ganzes Stück weit bei Hiskia. Wenn wir heute wieder zu Hiskia kommen, so erkennen wir in seinem Leben viel davon, dass er Gott gegenüber dankbar war und das tun wollte, was Gott will. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Im Willen Gottes sein. Zumindest, wenn wir da auf Hiskia blicken, sehen wir, dass Gott, der Herr, diesen Mann sehr gebraucht hat und auch in alttestamentlicher Weise unbegreiflich gesegnet hat, mehr als alle Könige vor ihm. Und obwohl der Vater von Hiskia sehr, sehr gottlos war, sein Vater hieß Ahas, und er war sehr gottlos und hat vor Gott, dem Herrn, furchtbare Dinge getan. Was hat Ahas nicht alles gemacht? Er hat das Haus Gottes beraubt, er hat den Tempel ausgeräumt, die Geräte des Herrn zerbrochen und die Türen des Hauses letztendlich verschlossen und auch in jeder einzelnen Stadt von Juda den Götzendienst eingeführt. Und sogar hat dieser Vater von Hiskia, der Ahas, seine Kinder, vor allem die Söhne, im Feuer geopfert. Eine furchtbare Sache. So sind wir umso mehr darüber verwundert, dass überhaupt noch ein Sohn übrig geblieben ist, dass noch Hiskia am Leben geblieben ist und dass wenigstens noch ein Sohn als Nachfolger auf den Königsthron kam. Und dass genau dieser Sohn, dieser Hiskia, ein solch gottergebener Mann wurde. Der Name Hiskia bedeutet ja Stärke Jahwes. Stärke Jahwes. Doch allein sein Name macht es ja nicht. Wenn jemand Hiskia heißt, heißt noch lange nicht, dass Gott in ihm stark ist. Auch heute gibt es ja viele Menschen, die irgendeinen biblischen Namen haben. Man staunt darüber, wie viele Kinder auch heute irgendwelche biblischen Namen bekommen. Das ist gerade eine große Modeerscheinung in den letzten Jahren. Doch der Name allein bringt es noch nicht. Es muss ja auch was gelebt werden. Es bringt ja nichts, wenn ich einen biblischen Namen habe und mit Gott nichts zu tun haben will. Wie kam es denn dazu, dass Hiskia so sehr Gott zugewandt war, obwohl er solch einen gottlosen Vater hatte? Wir haben letztendlich nur eine einzige Erklärung für diesen Sachverhalt. Eine andere Erklärung habe ich zumindest nicht. Eine einzige Erklärung dafür ist, dass er eine Mutter hatte, die wahrscheinlich gottesfürchtig war. Seine Mutter hieß Abia. Wir lesen in 1. Chroniker 29, Vers 1, dass seine Mutter Abia hieß. Weiteres erfahren wir nicht von dieser Mutter. Seine Mutter hieß Abia. Abia kommt von Abi. Und Abi bedeutet, mein Vater ist Gott. Also dem Namen nach der Mutter hätte es sein können, dass sie mit Gott geht. Mein Vater ist Gott, Abi. Eine Erweiterung, Abia. Aber wir kennen ja auch das Wort Abba, was letztendlich auch geliebter Vater heißt. Abba, Vater. Abi bedeutet, mein Vater ist Gott. Nun, wenn das so wäre, dass Abia auf Hiskia solch einen guten Einfluss in der Erziehung ausüben konnte, so könnte das ein großer Trost sein und auch ein großer Ansporn für solche Mütter, die ihre Kinder an der Seite eines ungläubigen Mannes erziehen müssen. Oder eines ungeistlichen Mannes, kann auch sein. Dass sie den geistlichen Einfluss auf ihr Kind selbst ausüben müssen, wenn es der Mann nicht tun kann oder nicht tut. Jedenfalls sehen wir hier, dass Hiskia irgendwoher einen guten Einfluss bekommen hat. Letztendlich kann es eigentlich nur seine Mutter gewesen sein. Und immerhin wurde der Sohn des gottlosen Königs Ahas aus unbekannten Gründen, wissen wir auch nicht, warum Hiskia genannt wurde, aus unbekannten Gründen. Und Hiskia heißt eben Stärke Jahwes oder meine Stärke ist Gott, könnte man auch übersetzen. Meine Stärke ist Gott. Warum hat dieser junge Mann Hiskia geheißen? Warum wurde er Hiskia genannt? Vielleicht, weil seine Mutter es so wollte. Und weil seine Mutter wusste, mein Vater ist Gott. So könnte man es deuten. Jedenfalls wurde es bei Hiskia offenbar. Und das ist das Schöne bei seinem Namen, dass es nicht nur beim Namen geblieben ist, sondern es wurde in seinem Leben offenbar, dass Gott seine Stärke ist. Und bereits in der ersten Predigt über Hiskia hatten wir erkannt, dass nach dem König Salomo kein König mehr so groß und so herrlich war wie Hiskia. Hiskia war ein König über dem Durchschnitt. Es war ein herausragender König. In 2. Könige 18 wird auch von ihm geschrieben und da heißt es, Er, also Hiskia, vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war. Weder nach ihm noch vor ihm. Und in 2. Chroniker, hier in Kapitel 29, Vers 2, lesen wir: Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater David getan hatte. Wir haben das letzte Mal schon festgehalten, David war nicht sein direkter Vater. Das lag schon Generationen zurück. David war irgendein Ahne von dem Hiskia. Aber vielleicht sehnen sich auch heute viele junge Menschen oder junge Christen oder auch junggläubige Christen nach geistlichen Vorbildern. Ich sehne mich manchmal auch nach Vorbildern, und wenn ich schon jetzt auch schon etwas länger im Glauben stehe. Aber geistliche Vorbilder können so wertvoll sein. Junge Menschen suchen vielleicht die Vorbilder innerhalb ihrer Familie. Geistliche Vorbilder, wenn sie denn da sind. Oder auch innerhalb einer Gemeinde. Das ist die Frage, wo sind die Vorbilder, an denen sich junge Menschen oder junggläubige Menschen ausrichten und festhalten können? Oft sind junge Menschen, auch junggläubige Menschen, enttäuscht, weil sie so wenige Vorbilder sind, nicht in der Familie oder auch nicht in der Gemeinde. Das ist eine schlimme Sache. Und vielleicht entsprechen eben auch viele nicht ihren eigenen, also hochgesteckten Zielen oder geistlichen Erwartungen der jungen Menschen oder Junggläubigen. Doch dann ist es eben aber auch gut, wenn man mal in die Ahnengalerie hineinschaut, ob da vielleicht jemand war, den man zum Vorbild nehmen kann, der einen vorbildlichen Wandel hatte im Herrn. Oder dass man mal nach Biografien greift, mal ins Bücherregal schaut, wo wirklich bibeltreue Leute waren, die ein großes Vorbild hinterlassen haben, die eine gute Biografie abgegeben haben, auf die man sich ein Stück weit ausrichten kann. Wir können uns heute an so vielen guten Biografien, gerade wenn man sich zurückerinnert an 17., 18., aber 19. Jahrhundert, bedienen. Wir haben so viele gute Literatur im geistlichen Bereich, geistlicher Männer und Frauen, die man wirklich als Vorbilder des Glaubens sehen kann. Denken wir da nur an Männer, wenn wir an Glauben denken, wie an Georg Müller. Ein unübertreffliches Vorbild für Glauben. Würde ich jedem empfehlen, mal das Buch von Georg Müller zu lesen. Oder vom Robert Chapman, war auch ein Ältester einer Gemeinde in England. Er wurde der Apostel der Liebe genannt. Oder von Charles Haddon Spurgeon, der Fürst unter den Predigern. Was hat er für ein Vorbild hinterlassen? Oder Jim Elliot, der sein Leben gelassen hat unter den Auka-Indianern. Das ist noch gar nicht so lange her. Oder von John Wesley oder George Whitfield oder David Livingstone oder Hudson Taylor, der große China-Missionar. Oder Bak Tsing, der in Indien tätig war. Und viele, viele andere. Sehr, sehr gute Vorbilder. Natürlich hat auch jeder irgendwo seine eigene Richtung gehabt. Und auch manches würden wir vielleicht im Glaubensbekenntnis nicht mit allen bejahen, wo sie gestanden sind und was sie vertreten haben. Und das muss man dann halt einordnen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine wunderbare Sache, auch Biografien zu lesen. Ich persönlich habe einzelne Biografien gelesen, würde mir aber wünschen, noch viel mehr zu lesen. Aber es ist so viel andere Literatur, dass man gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt als erstes lesen. Aber Leute, die wirklich mit Gott gelebt haben, von denen kann man viel lernen. Und wenn sie Vorbilder waren, vieles auch nachahmen. Einige stehen auch bei mir ungelesen im Bücherregal. Hoffentlich kommt mal die Zeit, wo ich die nur lesen kann. Man kann an dieser Stelle wirklich nur dazu ermutigen, wenn man ein junger Mensch ist wie ein Hiskia und keinen Vater hat oder kein Vorbild, kein geistliches Vorbild, ja, vielleicht war seine Mutter das entsprechende Vorbild, aber dann kann man sich in der Ahnengalerie oder in Biografien auch erbauen. Doch alle Biografien, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, wenn wir so ein Biografien haben, sie mögen so gut sein, wie sie wollen und so wertvoll sein, wie sie wollen. Doch ersetzt keine Biografie das höchste Vorbild, das wir haben, und das ist der Herr Jesus, den wir in der Bibel haben. Keine Biografie ersetzt unseren Jesus, das ist auch klar. Er ist unser höchstes Vorbild und wird immer unser höchstes Vorbild bleiben. Unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hat alles in vollkommener Weise getan. Hat sich in vollkommener Weise dem Willen des Vaters hingegeben und hat ihn zur Ausführung gebracht. Und ihr alle wisst, wie er mit Tränen im Garten Gethsemane gerungen hat vor seiner Gefangennahme. Und selbst da hat er noch gesagt, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lukas 22, Vers 42. Jesus war immer im Willen des Vaters. Und es macht ihn auch so wunderbar und einzigartig, letztendlich auch, weil er eben der Sohn Gottes ist und war und auch keine Sünde hatte, als er auf Erden war. Auch bei allem Guten, was manche Leute zum Beispiel bei Biografien, ich nehme mal den Martin Luther her, auch bei allem Guten, was manche Leute wie bei einem Martin Luther finden und was Martin Luther gewirkt hat, so kann man aber trotzdem bei allem Guten auch nur dazu aufrufen, folge nicht Martin Luther nach, sondern folge Jesus Christus nach. Schau auf das Gute, was Martin Luther gewirkt hat. Da gibt's manches Nachahmenswerte, aber folge ihm nicht nach, sondern folge Jesus Christus nach. Lebe auch nicht zum Beispiel wie Martin Luther, sondern lebe wie Jesus Christus. Er ist das wahrhaftige Vorbild. Und gerade auch bei Martin Luther, da finden wir viele merkwürdige Verhaltensweisen. Umso mehr ich mich dieser Person befasse, werde ich immer kritischer dem Martin Luther gegenüber, gerade jetzt im Jahr des Reformationsjubiläums. Verhaltensweisen, die wir nicht unbedingt übernehmen sollten. Und sieh auch, wenn du eine Biografie hernimmst, auf das Ende. Und hoffentlich steht in der Biografie alles drin. Das ist das Schlimme, dass bei Martin Luther meistens eben nicht alles drinsteht, wie es denn mit seinem Ende war. Es war ein sehr guter Anfang, wie er als Mönch zum Glauben an Jesus Christus kam, dann alles in Bewegung gesetzt hat, auch sein Leben eingesetzt hat. Er hat einen guten Anfang gemacht, so wie wir das auch bei vielen Königen Israels oder Judas sehen, waren gute Anfänge da. Aber das Ende war oft miserabel. Und gerade auch bei einem Dr. Martin Luther, da sah es in den späteren Jahren sehr, sehr, sehr düster aus. Nicht nur ein bisschen. Ja, und man fragt sich, wenn man da ein bisschen mehr weiß über Martin Luther, ob das überhaupt ein Christ sein konnte, der solche Dinge veranlasst hat, was Martin Luther später veranlasst hat. Oder ob er überhaupt ein rechtes Verständnis aus der Heiligen Schrift gewonnen hat. Oder nur alles irgendwie Kraut und Rüben zusammengeworfen hat. Altes und Neues Testament, Gesetz und Gnade, alles miteinander vermischt hat. Furchtbare Dinge hat dieser Mann später in die Wege geleitet. Ich möchte Martin Luther nicht schlecht machen, aber man muss es auch wissen, was in seinem späteren Leben war. Und man sollte es überhaupt nicht verschweigen. Denn die Bibel verschweigt ja auch nichts von Biografien wie von David, dass Sünde und manches schlechte Verhalten da war oder von anderen Männern. Das ist das Schöne an der Bibel, dass sie alles offenlegt. Und das sollte man auch von einem Reformator alles offenlegen. Man sollte es nicht verschweigen, dass infolge von Luthers ganz bewussten Veranlassungen gegenüber der Obrigkeit Hunderttausende von Menschen aufs Äußerste gequält worden sind, eingesperrt worden sind, ausgehungert worden sind oder grausam gefoltert wurden und sterben mussten. Das hat Martin Luther veranlasst, der große Reformator, der gefeiert wird in diesem Jahr zum 500. Mal. Das ist ein sehr düsteres Kapitel und leider kaum entsprechend veröffentlicht. Wir wollen nicht alles schlecht machen, was Luther getan hat. Wir sind sehr, sehr dankbar für viele Dinge, was er in die Wege geleitet hat. Aber man muss ihn auch im Gesamtbild sehen und das ist wichtig. So viel zu Biografien und zu Vorbildern, die man vielleicht nehmen kann oder nicht nehmen kann. Das Ende vieler Glaubensmänner fällt nicht so düster aus wie bei Martin Luther, zumindest bei Hiskia nicht. Hiskia können wir in vielen Dingen zum Vorbild nehmen. Hiskia hatte auch sehr, sehr gute Anfänge. Hiskia war auch ein großer Reformer damals in Juda, aber auch übergehend nach Israel. Doch von Hiskia sehen wir einfach auch, dass er auch einen entsprechend guten Ausgang hatte. Es war auch nicht alles vollkommen, nein. Aber insgesamt war es schon ziemlich gut. Hiskia bestieg mit 25 Jahren den Königsthron. Und vom ersten Tage an kümmerte er sich um die Sache Gottes. Es war ihm wichtig als König, jetzt sich um die Sache Gottes zu kümmern. Und da kommen wir zu einem zweiten Punkt. Erstens im Willen Gottes sein. Zweitens, Heiligung hat Vorrang. Heiligung hat Vorrang. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, bei Hiskia sehen wir viel in puncto Heiligung. Vor allen Dingen, dass das Volk wieder in Heiligung kommt. Dann möchte ich aber mal fragen, was bedeutet eigentlich Heiligung? Ich weiß nicht, was du jetzt antworten würdest, wenn ich das so in den Raum stellen würde. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet eigentlich zunächst nichts anderes, als abgesondert zu sein, um Gott zu dienen. Abgesondert zu sein, um Gott zu dienen. Das kann innerlich geschehen, aber auch äußerlich. Du kannst dich mitten in dieser Welt bewegen. Und irgendwo in Gefilden, was man jetzt nicht unbedingt sagen würde, ja, das ist jetzt gut von Christen, aber wenn du innerlich abgesondert bist, dann kannst du auch in äußerlichen Umständen trotzdem Gott zugewendet sein. Heiligung bedeutet primär nichts anderes als abgesondert zu sein, um Gott zu dienen. Und was tat Hiskia? Gleich und sofort kümmerte er sich darum, dass der Tempel gereinigt wird. Sein Vater hat ihn beschmutzt, er hat ihn befleckt, er hat die Geräte zertrümmert und da so viel Unheil angerichtet. Vielleicht auch eine Gerümpelkammer daraus gemacht und Unflat hineingetragen. Aber Hiskia kümmerte sich sofort darum, seit seinem ersten Amtstag, dass der Tempel gereinigt wird und dass er wieder geöffnet wird. Die Türen des Tempels müssen aufgehen. Im Tempel hatte sich über die Jahre so viel Unflat angesammelt. Und das musste heraus. Der Tempel musste gereinigt werden. Der Tempel durfte nicht länger zur Gerümpelkammer dienen. Genauso wenig, wie wir es dulden können, dass sich in unserem Herzen ständig irgendwelcher Unrat und Unflat ansammelt. Und in unserem Herzen auch so eine gewisse Gerümpelkammer da ist und keine Klarheit mehr in Bezug auf Gott und dass Gott auch da gar nicht mehr richtig wirken kann in unserem Herzen. Da muss sofortige Reinigung her, wenn wir das erkennen. Es muss alles unter das kostbare Blut Jesu Christi und was nicht hineingehört, muss hinaus, weg. Wie wir es vorhin gehört haben von Micha, es muss in die Tiefe des Meeres geworfen werden, dass es nie wieder hervorkommt. Gewaschen und gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Raus mit Unflat, beziehungsweise raus mit dem Dreck, könnte man an dieser Stelle auch sagen. Und der Unflat des Tempels wurde in den Bach Kidron geworfen. Und der hat es weggespült. Und es ist wahrscheinlich auch nie wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, wo der Bach Kidron hingeflossen ist. Könnte man mal nachverfolgen. Irgendwo in den Meer wahrscheinlich. Wir lesen in Kapitel 29 die Verse 17 bis in den Versen 17 bis 19. Wenn ihr mit hineinschauen wollt, 2. Chroniker 29, 17 bis 19. Und zwar begannen sie mit der Heiligung am ersten Tage des ersten Monats. Ja, bei uns wäre es Neujahr, erster Tag des ersten Monats. Und am achten Tage desselben Monats kamen sie in die Halle des Herrn und sie heiligten das Haus des Herrn 8 Tage lang. Und am 16. Tage des ersten Monats wurden sie fertig. Vers 18, da gingen sie hinein zum König Hiskia und sprachen, wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, auch den Schaubrottisch und alle seine Geräte, auch alle Geräte, welche der König Ahas während seiner Regierung entweiht hat, als er sich versündigte, haben wir zurechtgemacht und geheiligt. Und siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. Ja, das war natürlich eine wunderbare Sache. Und das war alles vollkommen im Willen Gottes, dass hier wieder aufgeräumt wird, dass gereinigt wird, dass der Tempel wieder instand gesetzt wird und dass jetzt bald wieder der Gottesdienst stattfinden kann. Und in Vers 20 lesen wir, dass der König da keine Zeit verstreichen ließ. Er hat es dann sehr eilig gehabt, Vers 20, da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelten die Obersten der Stadt und ging hinauf zum Hause des Herrn. Er hat keine weitere Zeit verstreichen lassen. Ach ja, jetzt ist mal gut, dass der Tempel gereinigt ist. Nächste Woche komme ich, ich habe jetzt noch andere Dinge zu tun. Nächste Woche machen wir dann weiter am Tempel. Nein, alles andere blieb liegen. Zuerst der Tempel, zuerst die Sache Gottes. Jetzt geht's los. Jetzt kommt wieder Gott hier ans Werk und zu seinem Ziel. Endlich war es soweit, dass man Gott wieder Opfer darbringen konnte. Und alttestamentlich kennen wir 5 maßgebliche Opfer. Wie sich das Volk oder auch der einzelne Mensch, der Sünder, dem heiligen und lebendigen Gott nahen konnte. Wir lesen im Alten Testament, vor allem im dritten Buch Mose, von Schuldopfern, von Sündopfern, aber auch von Dankopfern, von Speisopfern und Brandopfern. Und wir lesen jetzt hier in Kapitel 29, in den Versen 21 bis 27, und sie brachten 7 Farren, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke herbei zum Sündopfer. Sündopfer war hier an erster Stelle. Es musste Blut fließen für die vielen Sünden. Zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Und er befahl den Söhnen Aarons, den Priestern, sie auf dem Altar des Herrn zu opfern. Vers 22, da schächteten sie die Rinder und die Priester nahmen das Blut und sprengten es an den Altar. Und sie schächteten die Widder und sprengten das Blut an den Altar. Und sie schächteten die Lämmer und sprengten das Blut an den Altar. Und sie brachten die Böcke zum Sündopfer für den König und die Gemeinde und stützten ihre Hände auf sie. Da wurden also die Sünden übertragen. Indem die Hände auf die Tiere gestützt wurden, wurde das Tier zum Stellvertreter für die Sünden quasi ernannt und die Last der Sünde lag jetzt auf dem Tier. Und darum wurden sie als Stellvertreter hergenommen für die Menschen. Vers 24, und die Priester schächteten sie und brachten ihr Blut zur Entsündigung auf den Altar, um für ganz Israel Sühne zu erwirken. Denn für ganz Israel hatte der König Brandopfer und Sündopfer befohlen. Er ließ auch die Leviten sich im Hause des Herrn aufstellen mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, wie David und Gad, der Seher des Königs und der Prophet Nathan befohlen hatten. Denn es war des Herrn Gebot durch seine Propheten. Vers 26, und die Leviten stellten sich auf mit den Musikinstrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. 27, und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Ja, wir lesen hier von diesen verschiedenen Opfern. Das ist auch ein Studium für sich, mal die verschiedenen Opfer zu studieren. Was hatte das Brandopfer eigentlich für eine Bedeutung? Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Brandopfer bedeutet letztendlich ganz Hingabe an Gott. Dieses Opfer wurde ganz auf den Altar gebracht. Es bedeutete Unterwerfung unter den Willen Gottes. Das Volk gibt sich Gott neu hin auf Grundlage des Brandopfers, auf Grundlage der Erlösung. Und das alles in weiser Vorausschau auf den einen, der da kommen sollte, auf Jesus Christus, der sich für uns alle am Kreuz dahingegeben hat, als das eine wahre Brandopfer, die Ganzhingabe an Gott. Und wir lesen in Vers 27, und als das Brandopfer begann, fing auch der Gesang zu Ehren des Herrn. Oh, das war eine feierliche Sache. Und das Spiel der Trompeten unter der Führung der Musikinstrumente Davids, des Königs von Israel. Und die ganze Gemeinde betete an und die Sänger sangen. Da war was am Werk mit Instrumenten und mit Gesang. Und die Trompeter schmetterten so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Das ist wahrscheinlich stundenlang dahingegangen. Als nun das Brandopfer vollendet war, kniete der König nieder samt allen, die sich bei ihm befanden. Der große König Hiskia kniet sich jetzt da nieder vor dem Altar und sie beteten an. Sie haben diesen Gott, an den sie glaubten, den Gott Israels, verehrt. Sie haben ihn angebetet, sie haben ihn angerufen über die Opfer. Und der König Hiskia und die Obersten geboten, den Leviten, den Herrn zu loben, mit den Worten Davids und Asafs des Seers, das war auch ein Psalmschreiber. Und sie lobten mit Freuden und verneigten sich und beteten an. Und dann noch Vers 31 und 32. Und Hiskia hob an und sprach: Nun habt ihr eure Hände dem Herrn gefüllt, tretet herzu, bringet die Schlachtopfer und Lobopfer zum Hause des Herrn. Da brachte die Gemeinde, also das Volk, Schlachtopfer und Lobopfer. Und alle, die willigen Herzens waren, brachten Brandopfer. Und die Zahl der Brandopfer, welche die Gemeinde herzubrachte, betrug 70 Rinder, 100 Widder und 200 Lämmer. Solches alles dem Herrn zum Brandopfer. Das war schon ein großartiges Ereignis, eine große Begebenheit, als endlich jetzt wieder hier, so langsam aber sicher wieder, Gemeinschaft mit Gott hergestellt werden konnte über diese Sündopfer, Schuldopfer und Brandopfer. Und nur aufgrund des Opfers, das sagt die ganze Heilige Schrift, kann ein Mensch oder kann ein Volk in Gemeinschaft mit Gott kommen. Nur auf Grundlage des Opfers konnte auch hier die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk wiederhergestellt werden. Es war eine gebrochene Gemeinschaft. Die Gemeinschaft hat gelitten, weil nicht mehr geopfert wurde. Und nur so konnte der grimmige Zorn des Herrn, der eigentlich über seinem Volk bereits stand, wieder abgewendet werden. Und genau das wusste Hiskia. Der Zorn Gottes steht wegen meinem Vater über diesem Volk, weil er sich so von Gott abgewendet hat, den Tempel verschlossen hat und die Opfer abgeschafft hat. Der grimmige Zorn des Herrn. Und Hiskia wusste, sofort müssen wieder Opfer auf den Altar, das Blut muss wieder fließen, Stellvertreter müssen her. Und so wurde der grimmige Zorn des Herrn gedämpft. Lesen wir hier in 2. Chroniker 29, Vers 10, was Hiskia von Anfang an vorhatte. Er sagt hier in Vers 10, nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein grimmiger Zorn sich von uns wende. Hat genau gewusst, der Zorn Gottes wird uns bald treffen, wenn es so weitergeht hier. Und in ganz ähnlicher Weise steht auch jeder einzelne Mensch hier auf Erden unter dem Zorn des lebendigen Gottes. Die meisten Menschen haben ja keine Ahnung. Sie denken, ja, ist der liebe Gott im Himmel und der liebt uns alle. Ja, wir haben heute Morgen auch gesungen. Kommt stimmend alle jubelnd ein, Gott hat uns lieb. Ja, Gott liebt jeden Menschen, der hier über die Erde geht. Natürlich ganz besonders seine Kinder, seine erlöste Schar. Aber die andere Seite ist, dass über jeden Menschen, der nicht erlöst ist, der wird zwar auch von Gott geliebt, aber wenn er nicht mit Gott versöhnt ist, bleibt der Zorn Gottes über diese Menschen. Und dieser Zorn Gottes wird ihn eines Tages treffen, spätestens wenn ihn Gott ins Gericht bringt, ihn aburteilt und er ins ewige Verderben muss. Ja, wenn es die Menschen nur erkennen würden, dass es nicht alles nur eine Liebelei ist mit Gott, sondern dass es eine heilige und ernste Angelegenheit ist und sie dem Zorn Gottes nicht entrinnen können. Doch viele meinen, unsere Zeitgenossen, ja, das passt schon alles. Ist alles schon in Ordnung. Wir sind brav, bemühen uns und Gott muss mit uns zufrieden sein. Aber so einfach geht es nicht. Denn nur durch den Sohn Gottes, das wissen wir, der all die Opfer des Alten Testamentes erfüllt hat, nur durch ihn, der den Zorn Gottes ans Kreuz getragen hat für unsere Verfehlungen und für unsere Missetaten, nur durch ihn kann der Zorn Gottes von einem Menschen abgewendet werden. Und der Mensch kommt über das Opfer Jesus Christus mit Gott in Versöhnung und zu wahrer und unverdienter Gemeinschaft. Ja, Hiskia ist dann später noch weitergegangen. Er hatte dann nicht nur Opfer dargebracht, sondern er hatte dann auch den Götzendienst im Land radikal aufgeräumt. Auch das Aufräumen von falscher Anbetung gehört zu einer Bekehrung, zu einer Umkehr und zur Heiligung. Das Aufräumen von falscher Anbetung, das muss weg. Wer sagt, er hätte sich zu Gott bekehrt und räumt in seinem Leben nicht mit Dingen auf, die Gott nicht gefallen? Oder räumt nicht mit falscher Anbetung auf oder deren Gegenstände? Dessen Bekehrung oder Umkehr ist sehr, sehr unglaubwürdig. Bekehrung hat immer etwas auch mit Lebensveränderung zu tun, mit Aufräumen, mit dem Müll, der sich vorher angesammelt hat. Von Hiskia lesen wir zum Beispiel in 2. Könige 18, Vers 4. Er tat die Höhen ab und zerbrach die Säulen und hieb die Ascheren um und zerstieß die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israel ihr geräuchert. Und man hieß sie Nechushtan. Also sie haben einen Götzen daraus gemacht. Es war nicht mehr das Symbol, was es früher in der Wüste war. Oder hier in 2. Chronik 30, sind wir hier ganz nah dabei, da lesen wir dann später in Vers 14. Und sie machten sich auf und schafften die Altäre weg, die zu Jerusalem waren. Auch alle Räucheraltäre beseitigten sie und warfen sie in den Bach Kidron. Alles den Bach hinunter. Ja, wo man eine intakte Beziehung mit Gott haben will, das müssen wir uns immer wieder neu vor Augen halten, wo man eine intakte Beziehung mit Gott haben will, da muss man Schluss machen mit Götzen. Da muss man Schluss machen mit verkehrten Dingen. Da muss Heiligung her, da muss Reinigung her, damit es sauber mit Gott weitergehen kann. Und wenn sich wieder verkehrte Dinge eingeschlichen haben, muss man sagen, damit muss ich brechen. Das geht nicht. Da kann kein Wachstum entstehen, da kann keine Frucht entstehen, da kann keine Heiligung hervorkommen. Hiskia brachte das Volk dazu, den Herrn, den Gott Israels, wieder von ganzem Herzen zu suchen. Und das ist Gott auch ein Anliegen für dich und für mich, dass wir ihn immer wieder neu von ganzem Herzen suchen. Vielleicht tun wir das eine Zeit lang oft und dann werden wir wieder müde, wir werden wieder lau. Ach ja, brauche ich nicht mehr so ernst nehmen. Mich da immer Gott hingeben oder immer diszipliniert stille Zeit machen und. Auch bewusst Zeiten rauszuschlagen aus dem Alltag, um ins Gebet zu gehen und die Wichtigkeit zu erkennen des Gebetes und der Hingabe zum Worte Gottes und auch Gemeinde und so weiter. Hiskia hat es geschafft, das Herz des Volkes wieder neu zu Gott hinzubringen, dass sie den Gott ihrer Väter wieder von ganzem Herzen suchten. Und das Volk betete Gott wieder neu. Und das nicht nur aus irgendwelchem Mutwillen an. Oder weil man es jetzt halt musste, nein. Das Volk betete Gott wieder neu mit großer Freude an. Es war ein Enthusiasmus für diesen Gott. Wie wunderbar war es, dass jetzt wieder die Freiheit da war, zu opfern und sich diesem Gott hinzugeben. Ja, es war wirklich Heiligung vorhanden. Doch die Heiligung war noch nicht beendet. Ist die Frage, ob wir manchmal denken, ob unsere Heiligung schon beendet wäre. Ja, wer der Meinung ist, dass die Heiligung nur für einen gewissen Zeitabschnitt nötig ist, seines Glaubenslebens, der unterliegt einem Trugschluss. Heiligung ist nicht nur für einen gewissen Zeitabschnitt unseres Glaubenslebens, sondern Heiligung ist primär eine Aufgabe für jeden neuen Tag, in den wir hineingehen. Jeder neue Tag verlangt Heiligung von uns. Nicht der Tag, sondern Gott. Gott verlangt es. Es ist interessant, was Michelangelo mal gesagt hat, der große Künstler. Von ihm gibt es ja viele wunderbare Gemälde. Michelangelo, der große Künstler, hatte einmal eine Statue nahezu vollendet, arbeitete aber immer noch eifrig an dieser Statue herum, machte da und dort noch etwas und andere haben schon gedacht, wann wird er mal fertig und was macht er da überhaupt noch? Ja, ein Freund von ihm hat sich auch darüber verwundert, der ihn dann häufig bei seiner Arbeit besuchte und keinen Fortschritt in diesem Bildwerk erkennen konnte. Und da sagte dieser Freund zu Michelangelo, was machst du da die ganze Zeit? Ich sehe nichts, was du hier weiterbringst. Und Michelangelo sagte, ich muss immer noch da und dort einen Muskel besser herausarbeiten, eine Unebenheit ausgleichen, einen Zug verfeinern. Aber das sind doch Kleinigkeiten, erwiderte der Freund. Gewiss, sagte dieser Künstler Michelangelo, aber Kleinigkeiten machen die Vollkommenheit. Und die Vollkommenheit ist keine Kleinigkeit. Ja, schönes Beispiel für unsere Heiligung. wenn wir schon denken, die großen Brocken sind vielleicht mal weg, hoffentlich, und wenn dann nur noch kleine Dinge da sind, dann müssen wir an den kleinen Dingen weitermachen und feilen. Die Kleinigkeiten machen endlich die Vollkommenheit. Und die Vollkommenheit ist keine Kleinigkeit. Schön ausgedrückt. Ja, wer die großen Dinge in seinem Leben schon ausgeräumt hat, der sollte die Heiligung immer weiter verfeinern. Die Kleinigkeiten machen die Vollkommenheit. Ich möchte noch zu einem dritten und letzten Punkt kommen. Das erste war, im Willen Gottes sein. Zweitens, Heiligung hat Vorrang. Und als drittens noch, Heiligung bringt Erweckung. Was war das weitere Anliegen von Hiskia? Davon haben wir jetzt am Anfang viel in Kapitel 30 gelesen und darauf wollten wir auch heute noch eingehen. Hiskia hat gesehen, dass das Passafest über Jahre vernachlässigt wurde. Oder wenn es gefeiert wurde, dann nur irgendwie so in einem kleinen Rahmen, also nicht so offiziell. Es war nicht im Volk verankert. Und das war für ihn ein weiterer Schritt im Willen Gottes, weil er gewusst hat, Gott will, dass das Volk das Passa feiert, das Pessach, weil es Gott damals seinem Volk so angewiesen hat, als es durch die Wüste ging. Und das sollte für alle Zeiten für dieses Volk gelten. Kann man doch nicht sagen, ja, das ist dann später, ein paar Jahrhunderte später, nicht mehr nötig, das zu feiern. Hiskia hatte schon eine ganz schöne Ahnung, was im Worte Gottes geschrieben stand. Und wir wissen ja, dass das Passafest ein Gedenken daran war, dass Gott sein Volk aus Ägypten, aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst hatte. Das sollte das Volk Israel niemals vergessen. Passa bzw. Pessach. Ich habe schon öfters gesagt, was bedeutet Passa oder Pessach? Es bedeutet, Gottes Gericht zieht vorüber. Und das ist ganz entscheidend. Gottes Gericht zieht vorüber. Jede Familie damals in Ägypten sollte ein makelloses, erstgeborenes Lamm schächten und das Blut an den Türrahmen links, rechts und oben hinstreichen. Warum? Weil Gott gesagt hat, ich schicke den Würgeengel durch und wenn der durchgeht und sieht das Blut, dann wird das Gericht an euch vorüberziehen. Wenn aber kein Blut am Türpfosten ist, dann wird der Erstgeburt sterben. Alle Erstgeburt wird dann zu Tode kommen. 2. Mose 12, Vers 13 heißt es, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, darin ihr seid. Dass wenn ich das Blut sehe, sagte der Herr, ich an euch vorübergehe und euch die Plage nicht widerfahre, die euch verderbe, wenn ich die Ägypter schlagen werde. 2. Mose 12, Vers 13. Daran sollte sich das Volk Israel, sollten sich die jüdischen Menschen Jahr für Jahr erinnern. Deswegen sollten sie Passa bzw. Pessach feiern, weil Gott an ihnen das Gericht vorüberziehen ließ und sie dadurch erlöst wurden aus der Knechtschaft Ägyptens. Sie wurden befreit durch das Blut des Lammes. Und das Passa sollte eigentlich jedes Jahr gefeiert werden am 14. Tag des ersten Monats. Und wenn das Passa gefeiert war, dann folgte anschließend das Fest der ungesäuerten Brote. Und das dauerte 7 Tage lang. Das hat am 15. Tag des ersten Monats begonnen. War es also gleich im Anschluss. Das Volk sollte sich immer wieder neu daran erinnern. Auch Jahrhunderte später, dass es der Herr war, der sie aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst und sie zum besonderen Volk seines Eigentums erwählt hatte. Genauso wie es wir niemals vergessen sollten, wenn wir an den Herrn Jesus glauben und unsere Erlösung gewiss sind, dass wir nur durch das kostbare Blut Jesu erlöst sind, nicht durch unser eigenes Tun, nur durch das kostbare und teure Blut Jesu Christi. Und nur er uns von der Knechtschaft, der Sünde, des Todes und des Teufels erlösen konnte. Die Sünde ist noch da, aber wir müssen nicht mehr sündigen. Und wer an den Herrn Jesus glaubt, der kommt nicht mehr in den Tod. Der hat mit dem Tod nichts mehr zu schaffen. Der ist auch nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Der Teufel kann uns noch angreifen. Aber wir sind jetzt unter der Herrschaft Jesu Christi. Es sind ganz andere Verhältnisse. Und in jedem Abendmahl denken wir daran und bezeugen es äußerlich durch den Kelch des Segens und durch das Brot, das wir durch die Reihen gehen lassen. Und wir kommen nicht ins Gericht. Warum? Weil Jesus sein Leben für uns gelassen hat, weil er das Gericht für uns getragen hat. Sondern wir sind durch Jesus vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und das ist wunderbar, wir sollten es auch nie vergessen. Israel sollte es nie vergessen, aber wir sollen es auch nie vergessen. Ja, wir feiern das Abendmahl monatlich, andere sogar jeden Sonntag. Aber wir sollen es regelmäßig tun. Wenn die Heiligung am Berg ist, dann zieht es irgendwann auch Kreise oder auch sehr schnell Kreise. Als Hiskia hier das Passafest feiern wollte, da dachte er sofort, nachdem dass sie hier in Kapitel 29 die anderen Opfer dargebracht hatten, jetzt ist es an der Zeit, jetzt ist die Pforte des Tempels wieder offen, der Gottesdienst läuft wieder, es wird wieder geopfert und eigentlich gehörte das Nordreich auch zu uns. Wir waren mal eine Nation, Nordreich und Südreich. Die 10 Stämme im Nordreich, die jetzt geteilt waren vom Südreich. Südreich war Juda und Benjamin. Und jetzt laden wir die auch ein vom Nordreich. Die gehören doch auch zu uns. Die haben da immer da die Sünde Jerobeams begangen, haben die 2 goldenen Kälber angebetet. Aber eigentlich gehören sie nach Jerusalem. Und ganz besonders am Passafest. Und so war es für Hiskia ein großes Anliegen, dass auch die anderen 10 Stämme des Nordreichs zur Passafeier hinzukommen sollten. Aber das lag schon Jahrhunderte zurück, seit Salomo, da sie keine Einheit mehr waren. Aber man muss auch sehen, bereits zu der Zeit, als Hiskia eingeladen hat, war schon der Großteil des Nordreiches nach Assyrien verschleppt. Da hat schon das Gericht Gottes eingesetzt. Da war nur noch ein Überrest im Nordreich da. Aber er hat gedacht, wenigstens die, wo noch da sind, die können wir dazu einladen. Wenigstens diejenigen, die übrig geblieben sind, können doch nach Jerusalem kommen und mit uns nach dem Willen Gottes gemäß das Passa feiern. Wir gehören doch zusammen. Und so schickte Hiskia Läufer los, die es im ganzen Land verkündigen sollten, in Juda, aber auch in Israel, dass sie doch kommen sollen und dass sie gemeinsam in Jerusalem das Passa feiern könnten. Wir lesen hier in Kapitel 30 die Verse 5 bis 11, wo es heißt: Und sie verfassten einen Aufruf, der in ganz Israel von Beerseba bis Dan verkündigt werden sollte, dass sie kämen, um dem Herrn, dem Gott Israels, zu Jerusalem Passa zu halten. Denn sie hatten es nicht in Menge gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda und sprachen nach dem Befehl des Königs: Ihr Kinder Israel, kehret zurück zum Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. So wird er sich zu den Entronnenen kehren, die euch aus der Hand der assyrischen Könige noch übrig geblieben sind. Und seid doch nicht wie eure Väter und eure Brüder, die sich an dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, versündigt haben, dass er sie der Verwüstung preisgab. Und da meint er eben die Verschleppung nach Assyrien, wie ihr seht. Vers 8, so seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern reichet dem Herrn die Hand und kommt zu seinem Heiligtum, welches er auf ewig geheiligt hat, und dienet dem Herrn, eurem Gott. So wird er sich die Glut seines Zorns von euch wenden. Denn wenn ihr zum Herrn zurückkehret, so werden eure Brüder und eure Söhne Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen halten, dass sie wieder in dieses Land zurückkehren. Und da meint er eben Assyrien. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig, und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm kehret. Und die Läufer, in Vers 10, gingen von einer Stadt zur anderen, im Lande Ephraim und Manasse bis nach Sebulon. Aber jene verlachten sie und spotteten ihrer. Doch etliche von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Es muss schlimm gewesen sein für diese Läufer. Da schickt Hiskia diese Leute los. Es war eh nur noch ein Überrest da in den Ortsstämmen. Und die lachen diese Läufer aus und spotten darüber. Ha, sollen wir etwa nach Jerusalem kommen und mit euch gemeinsam Passa feiern? Das ist für uns alles. Kalter Kaffee ist schon längst vorbei für uns. Wir glauben an etwas anderes. Wir gehören doch gar nicht mehr zu euch. Und so weiter. Also sie wollten nicht mehr zu Juda gehören. Wie schlimm ist das, wenn dann Menschen aus dem eigenen Volk oder wenn man auch hier in Deutschland den Menschen das Evangelium sagt und sie einlädt zu einem besonderen Gottesdienst oder zu einer Evangelisation, damit Menschen zur Versöhnung mit Gott kommen können. Und dann wird man höhnisch verspottet und verlacht. Und derjenige, der es ihnen sagt, das kannst du sein. Und du weißt ganz genau, das ist die Wahrheit, was ich denen bringe. Und sie gehen nicht drauf ein. Sie verlachen mich, sie verspotten mich, sie nehmen es nicht an. Und wir wissen, es ist Gottes Wille, es ist der gute Weg. Es ist der Weg der ewigen Versöhnung und der Rettung. Und dann lachen die Leute darüber und spotten. Ja, das tut weh. Aber heute erleben wir das auch vermehrt. Damals hatten es diese Läufer von Hiskia erlebt. Doch es gibt, dem Herrn sei Dank, auch die andere Seite, die wir hier in Vers 11 lesen. Doch etliche von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich. Es waren doch noch ein paar da und kamen nach Jerusalem. Wie wunderbar, dass wenigstens ein paar nicht so dumm waren und es abgelehnt haben. Und sie kamen auch, um den Gott Israels zu suchen. Und so versammelte sich eine große Volksmenge zu Jerusalem. Und als erstes schafften sie die Altäre und Räucheraltäre des Götzendienstes weg und warfen sie in den Bach Kidron. Und dann schächten sie das Passa am 14. Tag des zweiten Monats. Das war nicht der ursprüngliche Termin, den Gott vorgesehen hatte, sondern es war ein Ausweichtermin. Es war eigentlich der zweite Termin, den Gott zugelassen hat. Das könnte man in 4. Mose 9 nachlesen. Sie haben den Ausweichtermin genommen, weil es nicht sofort stattfinden konnte. Aber das war auch gut so. Weil sich aber viele aus dem Volk noch nicht mit den Sündopfern geheiligt hatten, so schächteten die Leviten die Lämmer und meistens sprengten die Priester dann das Blut entsprechend an die Türpfosten wahrscheinlich. Weiter lesen wir in Vers 18. Auch waren viele vom Volk von Ephraim, Manasse, Issachar und Zebulon, die sich nicht gereinigt hatten. Ja, sind einfach dazugekommen, aber auch gar nicht mehr gewusst, was Reinigung und Heiligung für eine Bedeutung hat, so dass sie das Passa nicht aßen, wie es vorgeschrieben ist. Das ist wirklich ein Problem. Da kommen jetzt solche Leute, die gehören zu uns und sie wissen nicht einmal, wie es heilig zugehen soll und wie man sich reinigt vor Gott. Vielleicht dasselbe, wie wenn irgendwelche Geschwister zu uns kommen und wir haben Abendmahl angesagt und sie waren gar nicht darauf vorbereitet, waren nicht entsprechend gereinigt. Das ist nicht dasselbe wie hier mit Israel, aber könnte eine ähnliche Situation sein. Oder irgendjemand möchte einen besonderen Dienst in der Gemeinde tun und lebt gar nicht in entsprechender Heiligung. Oder wenn es ein Dienst ist, der nicht vorgesehen war, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass es vor Gott nicht wohlgefällig ist. Doch sie haben es irgendwo in ihrer Unwissenheit nicht getan, haben sich nicht gereinigt. Und das Schöne hierbei ist, dass Hiskia jetzt in den Riss einspringt. Er tritt in den Riss zwischen Gott und denen, die sich noch nicht für das Passa gereinigt hatten. Und was betet Hiskia in diesem Fall? Und das soll für uns eine wichtige Stelle sein, 2. Chroniker 30, Vers 19. Aber Hiskia betete für sie und sprach, Der Herr, der gütig ist, wolle allen denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie nicht die für das Heiligtum erforderliche Reinheit besitzen. Mit anderen Worten heißt das, Hiskia hat für diese Menschen gebetet, die jetzt noch nicht vor Gott gereinigt waren und das Passa leider nicht entsprechend in Reinigung eingenommen hatten. Aber er sagte, Herr, du weißt, was ihre Herzensabsichten sind. Und sie haben das in Unwissenheit getan. Aber sie haben diese Herzensangelegenheit gehabt, dich zu suchen. Und das ist doch so wichtig. Mögest du dieses Mal vergeben, wenn sie auch jetzt nicht die erforderliche Reinheit besitzen. Und wenn Gott hier nicht auf das Herz gesehen hat, dann hätte er sagen können, Gesetz ist Gesetz und muss Reinigung da sein. Aber was tat der Herr? Und das ist hier so entscheidend. Wie hat der Herr reagiert auf dieses Gebet? Vers 20. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Und da sehen wir, dass Gott nicht nur ein starrer Gesetzesgott ist, sondern dass er auf die Herzen eingeht. Und das ist so wichtig. Auch wenn vielleicht bei uns manches Mal manches nicht so läuft, wie es vielleicht vor Gott wohlgefällig wäre oder sich mancher nicht so verhält, aber vielleicht doch irgendwo ein Herz hat, dem Herrn zu dienen oder dem Herrn nachzufolgen, dann wäre es ganz schlecht, wenn man solche Leute aburteilen würde und sagen, ja, siehst doch, wie er sich verhält, wie kann da noch das Herz richtig stehen, oder? Der Herr kennt die Herzen. Und der Herr schaut auf die Herzen, der hat den Hiskia erhört und er heilte das Volk. Das war Gottes Antwort. Und Gott hatte hier niemanden verurteilt oder abgerichtet. Solche Gebete und Gottes Antwort, die können uns eigentlich nur froh machen. Denn Gott kennt nicht nur die äußeren Umstände, sondern er ist auch der Herzenskenner, den man auch in Situationen erbitten kann, welche unvorhergesehen nicht so sind, wie sie vielleicht sein sollten. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dass man in bestimmten Situationen versagt hat und es eigentlich nicht versagen wollte, aber dann nur auf die Güte Gottes hoffen kann. Herr, du weißt meine Absichten, dass ich dir von Herzen dienen wollte, aber irgendwo versagt habe. Und man kann da auf Gottes Güte hoffen. Allerdings sollten wir solch einen Ausnahmezustand eben nicht zur Regel machen und sagen, ja, Gott vergibt schon jedes Mal, wenn wir was falsch machen. Er vergibt schon immer wieder. Man sollte sich schon bemühen. Aber wenn man Dinge unwissend macht, aus Unwissenheit tut oder macht, können wir schon auch auf Gottes Güte hoffen. Natürlich kann man dieselbe Sache auch auf das Sündigen beziehen. Vielleicht bist du auch schon mancher Versuchung unterlegen, bist in Sünde gefallen, hast den Gott wieder erneut um Güte und Vergebung angefleht und Gott hat sich von dir erbitten lassen. Und das nächste Mal denkst du vielleicht, ach ja, ich kann ja Gott wieder einfach um Vergebung bitten und ich kann es auf die leichte Schulter nehmen. Und Gott wird wieder einen Ausnahmezustand zulassen. Aber da müssen wir vorsichtig sein, weil das könnte gefährlich werden, weil dann würden wir irgendwo mit Gott spielen. Und das macht Gott nicht mit. Und er weiß uns zu züchtigen. Doch kommen wir wieder zur Passafeier. Mit König Hiskia, die Passafeier konnte stattfinden. Alles, wie es Gott angeordnet hatte, wunderbare Dinge, haben wir auch hier in Kapitel 30 gelesen, aber auch schon vorher in Kapitel 29, wo die erste Zeit geopfert wurde. Das Passafest wurde gefeiert, 7 Tage wurde das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert, auch wurden Gott Dankopfer dargebracht. Doch das Volk, das kam immer mehr in Bewegung und es wurde immer mehr von Gott erfüllt. Und es war einfach nicht mehr zu stoppen, diese Bewegung. Und das ist so schön, wenn man hier sieht, dass das Volk Mut bekommen hat, Freude bekommen hat, einen Aufschwung in Richtung Gott bekommen hat, so dass sie die ungesäuerten Tage, die Tage der ungesäuerten Brote gar nicht aufhören konnten. Sie haben noch 7 Tage dran gehängt. 7 Tage lang haben sie noch ein Freudenfest gefeiert. Und liebe Freunde, Geschwister, das ist der Erweckung. Wo die Fülle Gottes da bleibt. Und der König Hiskia, der war auch nicht geizig. Wir lesen dann noch hier in Kapitel 30, in 24, Vers 24, dass er 1000 Pfarren dazu gespendet hat. Und 10.000 Schafe. Und es war große Freude in Jerusalem. Und sicherlich war diese Freude nicht nur in Jerusalem auf Erden, sondern auch im himmlischen Jerusalem. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Engel im Himmel mitfreuen, wenn ein ganzes Volk zu Gott umkehrt? Oder wenn sie sich schon freuen, wenn ein einzelner Mensch zu Gott umkehrt, ein einzelner Sünder Buße tut? Haben die Engel im Himmel Freude. Wie sehr freut sich da der Himmel mit und hat sich damit gefreut mit Israel? Denn Jerusalem und viele Menschen aus Israel waren zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt. Vers 25 lesen wir hier: Und die ganze Gemeinde von Juda freute sich, und die Priester und Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war, auch die Fremdlinge, die aus dem Lande Israel gekommen waren und die in Juda wohnten. Vers 26: Und es war große Freude zu Jerusalem. Denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war dergleichen nicht gewesen. Vers 27, und die Priester und die Leviten standen auf und segneten das Volk. Und ihr Rufen ward erhört, und ihr Gebet kam zu seiner heiligen Wohnung in den Himmel, also zu Gott. Gottes Volk wurde durch Heiligung erweckt. Und die Erweckung, sie weitete sich aus. Das war bestimmt noch nicht der Schluss hier. Aber wir kommen jetzt zum Schluss. Ich möchte abschließen, dass es nicht zu lange geht. Und einige von euch friert es auch sehr. Unser Thema war König Hiskia, Erweckung durch Heiligung. Und wir haben uns drei Punkte angesehen. Im Willen Gottes sein. Heiligung hat Vorrang. Und drittens, Heiligung bringt Erweckung. Sicherlich gibt es auch in deinem und in meinem Leben manches, was uns ab und zu die Freude am Herrn raubt oder rauben möchte. Sicherlich gibt es Punkte, wo wir uns wieder neu auf Gott ausrichten müssen oder wo wir mehr im Willen Gottes sein sollten. Punkte, wo auch Heiligung den Vorrang haben sollte. Mögen wir auch nach dieser Predigt wieder neu mit Gottes Hilfe die richtigen Schritte tun und durch Heiligung es erleben, wie Gott neue Freude schenkt und auch durch Heiligung Erweckung schenkt. Amen. Beten wir. Wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, für dein Wort. Und wir danken dir für solch einen wunderbaren König wie Hiskia. Und wie er ganz genau gesehen hat und gewusst hat, wo es mangelt, dass du, Herr, dein Volk nicht mehr segnen konntest, ja, dass sogar der Zorn Gottes über deinem Volk war. Wir möchten dir danken, Herr, dass Hiskia deinen Willen erkannt hat und auch bereit war, alles wieder in deinen Willen zu bringen. Und so möchten wir auch für uns beten an dieser Stelle, dass auch wir solche Menschen werden mit einem Herzen, das, Herr, mit deinem Willen im Einklang steht. Und dass Heiligung für uns keine Zwangsmaßnahme ist oder eine sonderliche Anstrengung, sondern dass wir uns freuen, deinen Willen zu tun und, Herr, deinem Willen nachkommen und das von Herzen. Wir möchten dir danken, Herr Jesus, dass du uns ja dabei auch nicht alleine lässt, sondern dass du uns den Heiligen Geist gesendet hast, dass auch der Heilige Geist alle Zeit bei uns ist, unser Helfer, unser Tröster ist, unser Ermutiger, aber auch unser Ermahner sein kann, möchten dir danken. Und wir möchten, Herr, beten, dass wir alle, Herr, weiterkommen in dir, dass wir wachsen und, Herr, immer mehr auch in diese Freude hineinkommen oder wieder neu in diese Freude hineinkommen. Ja, dass du unser Herr und Gott bist und dass die Freude im Herrn unsere Stärke ist. Und dafür möchten wir dich preisen. Danke dir, dass du uns vorausgehst, auch an diesem Tag, aber auch in der weiteren Woche mit all den Dingen, die anstehen, wo dass wir dir in deinem Willen nachfolgen. Danke dir dafür. Amen.